ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Das also war des Pudels Kern.
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
So will ich mich gern bequemen, dein zu sein auf der Stelle. Ich bin dein Geselle. Und mach ich dir's recht, bin ich dein Diener, bin dein Knecht.
Goethes Faust auf der Bühne des Frankfurter Schauspiels. Der Tragödie erster und zweiter Teil sind da gerade in einer neuen Inszenierung zu sehen. Währenddessen wird weiter über die Zukunft des Gebäudes debattiert, in dem Schauspiel und Oper in Frankfurt zu Hause sind. Die sogenannte Doppelanlage aus den 1960er Jahren soll ja abgerissen werden. Stattdessen sind Neubauten am Willy-Brandt-Platz und auf einem Grundstück der Sparkasse ein paar hundert Meter weiter geplant. Wie Bühnenbauten heute aussehen können, welche Funktion sie auch tagsüber für die Stadtgesellschaft haben sollten und wie bei solchen Bauprojekten Kosten und Zeitaufwand einigermaßen im Rahmen bleiben, das sind Fragen, die nicht nur Kulturpolitik und Stadtplanung beschäftigen. Anregungen für diese Debatte gibt jetzt eine neue Ausstellung mit Beispielen für gelungene Bühnenbauten in ganz Europa. Zu sehen im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Doch bevor wir uns mit der maroden Gebäudehülle und möglichen Neubauten beschäftigen, ein Blick auf das aktuelle Programm des Schauspiels Frankfurt. Das startet unter anderem mit Faust 1 und 2 in die neue Spielzeit. Jan Tussing über die ersten Premieren.
Faust, das ist eine fahle, graue Puppe. Menschengroß. Leblos liegt er auf den Stufen vor dem Schauspielhaus in Frankfurt und wartet auf seine Reanimierung. Passanten gehen, Straßenbahn fahren vorbei. Das Publikum verfolgt die Szene aus dem Saal auf einer riesigen Leinwand. Es ist ein magischer Theatermoment, mit dem Regisseur Jan-Christoph Gockel das Stück beginnen lässt.
Faust 2 ist ja so ein Blick in die Welt, ja, in diese Bankenwelt. Da wird Papiergeld erfunden in Faust 2. Da macht sich ja der Gelehrte aus dem ersten Teil sozusagen zu so einer Weltreise auf. Und deshalb spielen die Hochhäuser auch wieder mit als Kulisse. Es gibt einige Szenen, die draußen auf dem Platz stattfinden.
4 Stunden dauert der Theaterabend am Schauspiel Frankfurt und keine Minute zu lang. Faust 1 und 2, nach über 10 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland aufgeführt, wird in Frankfurt zu einem abgründigen Themenpark, bei dem Wolfram Koch als fratzenhafter Mephisto mit Hörnern und Schwanz das Publikum zum Lachen bringt.
Das also war des Pudels Kern.
Jan-Christoph Gockel inszeniert Faust als Geisterbahn, einer echten Geisterbahn. Die Faustwelt ein Jahrmarkt und die Hauptrolle eine Puppe. Dieser Abend am Schauspiel Frankfurt brennt ab wie eine Wunderkerze. Bildgewaltig und voller Effekte verzaubert er ein jubelndes Publikum.
Blickst du lange in die Zukunft? Blickt die Zukunft auch in dich?
Alle Zeit der Welt, so heißt die tiefgründige und witzige Komödie, mit der Regie-Shooting-Star Wilke Wehrmann sein Feuerwerk abbrennt.
1999, die Millennium-Sause in der Pension Schwarz.
In der Pension Schwarz fürchtet sich eine Ehefrau vor dem 31. Dezember 1999. Der Millenniumscrash steht bevor. Computer brechen zusammen. Die Welt steht am Abgrund. Dann aber buchen sich plötzlich Gäste ein. Die sind etwas seltsam.
Ich weiß nur eins. Sie sorgen jetzt dafür, dass mein Haus nicht mehr aussieht wie ein surrealistisches Gemälde. Aber Dali!
Alle Zeit der Welt führt das Publikum in ein philosophisches Gedankenexperiment und macht so richtig Spaß. Regisseur Wilke Wehrmann wurde für seine humorvollen Stücke schon mehrfach ausgezeichnet. Auch an diesem Abend gab es in den Frankfurter Kammerspielen viele Lacher und heitere Freude. Sein Stück ist ein Muss der hiesigen Spielzeit.
Ich habe am meisten beim Rückwärtssprechen gelacht und natürlich wie die Zeit innehielt. Das war sehr gut. Ja, also es war schwierig, ein bisschen oder mitzukommen oft, ja, aber ich fand es sehr interessant. Ein tolles Stück.
Die Spielzeit am Schauspiel Frankfurt startete mit einem Triple-Wumms. Neben Faust und Alle Zeit der Welt brachte auch Regisseur Hans-Joachim Maas den psychologischen Filmklassiker Szenen einer Ehe auf die Bühne. Ein Stück, das schon als Film zum Kult wurde. Insgesamt fast 20 Premieren erwartet die Theaterfans in den kommenden Monaten. Darunter so große Produktionen wie Don Quixote von Schauspieler und Ausnahmetalent Peter Jordan und Der große Gatsby nach dem Schriftsteller Scott Fitzgerald. Und die letzten Premieren geben schon jetzt eine appetitanregende Kostprobe auf weitere fantastische Theatermomente.
Ein Ausblick auf die neue Spielzeit am Schauspiel Frankfurt von Jan Tussing. Der Besuch von Theater- und Opernvorstellungen an den städtischen Bühnen Frankfurt ist immer verbunden mit dem Flanieren im Foyer unter der legendären Skulptur aus goldenen Wölkchen und mit dem fantastischen Ausblick von hier auf die Stadt. Das erlebt auch die Architektin Andrea Jürges so.
Ich verstehe das total gut, wenn ich abends in einem Foyer bin, was unter Denkmalschutz steht. Dann ist das großartig. Ja, dann gucke ich auf die Stadt, auf die Straßenbahn davor und man hat dieses Erlebnis von, wir gehen gemeinsam ins Theater oder in die Oper. Das ist wirklich toll. Tagsüber ist das ein sehr anderer Eindruck. Dann fallen einem halt so schadhafte Stellen viel eher auf. Und das ist natürlich so die Krux, dass man ja selber immer nur so 20% des Gebäudes sieht und 80% dahinter, was man braucht, um die Aufführung auf die Bühnen zu stellen, sieht man nicht. Und das sind natürlich die Arbeitsbedingungen, die einfach nicht mehr den Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen. Dieses Dilemma kriege ich nicht weg,
sagt Andrea Jürges. Sie ist Mitglied der Stabsstelle für die Zukunft der städtischen Bühnen und stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums. Seit Jahren ist Andrea Jürges in beiden Funktionen involviert, in die Debatte über Abriss und Neubau des Frankfurter Bühnengebäudes. Jetzt hat sie zum zweiten Mal eine Ausstellung kuratiert, die die Frankfurter Diskussion einbettet in einen europäischen Kontext. Ganz große Oper, viel mehr Theater. So heißt die neue Schau über Bühnenbauten im europäischen Vergleich. Es geht um gelungene Neubauten und endlose Sanierungen, um explodierende Kosten und neue öffentliche Räume. Ich habe Andrea Jürges im Deutschen Architekturmuseum getroffen und sie gefragt, welche neuen Projekte sie für die aktuelle Ausstellung ausgewählt hat.
Wir haben uns natürlich umgeguckt, welche Projekte gerade aktuell in Bearbeitung sind, möchte ich es mal nennen. Wir haben jetzt neu dazu zum Beispiel Salzburger Festspiele. Die bauen den kompletten Werkstättentrakt neu. Das heißt vor allen Dingen, die Arbeitsstätten für die Mitarbeiter werden besser, während sich vorne in den Stadtraum nichts ändert. Und das ist natürlich großartig, wenn man einfach mal sieht, wie moderne Arbeitsbedingungen aussehen können. Sind jetzt nur Renderings, aber die haben schon jetzt gerade mit den Bauarbeiten begonnen. Wir haben außerdem dazu genommen zwei Best-Practice-Beispiele, die abgeschlossen sind, also seit 2021, nämlich einerseits das Volkstheater in München, was ein wunderbares Projekt ist, was eine interessante Konstellation hat mit Generalübernehmer und Architekt, die sich gemeinsam bewerben konnten. Und das wurde innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens umgesetzt. Es soll auch ein sehr schönes Theater sein. Ich war selbst noch nicht da. Und auch in München die Isar-Philharmonie, also das Interim für einen Konzertsaal, für das Orchester. Und auch das ist in rasanter Zeit, gut, ist auch nur eine Stahlkonstruktion, die wieder demontierbar ist, als Interim gebaut worden und liefert die Möglichkeit, einfach so ein Konzert großartig zu erleben.
Ein Thema, was ja beim Neubau der städtischen Bühnen auch in Frankfurt immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, wie können wir es schaffen, dass das Gebäude auch tagsüber offen ist, genutzt ist, dass es niedrigschwellig ein Angebot macht, nicht nur für die Leute, die abends da eine Theater- oder Opernvorführung anschauen. Welche Beispiele gibt es da, die sozusagen ja ein Vorbild sein können, auch für das, was in Frankfurt geplant wird?
Da haben wir natürlich ganz wunderbare Beispiele schon in der ersten Ausstellung gehabt und die haben wir natürlich wieder dabei. Meine beiden Lieblingsprojekte ist einerseits die Oper Oslo und andererseits das Schauspielhaus in Kopenhagen. Beide sind Neubauten, beide sind im weitesten Sinne Stadtentwicklung, aber sie sind vor allen Dingen tagsüber offen. Und das hat man natürlich mit den Neubauten gut baulich lösen können. Das heißt, das Foyer im Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich und ich musste auch nicht konsumieren, sondern ich kann auch einfach reingehen auf Toilette und wieder gehen. Das finde ich immer einen wichtigen Aspekt und drumherum hat sich dadurch natürlich auch der öffentliche Raum entwickelt. Ja, das war immer so gedacht und das hat sich halt auch manifestiert bei der Oper Oslo ganz besonders, weil das Dach begehbar ist. Das ist natürlich fantastisch, das brauchst du nicht immer. Das hat das Schauspiel Kopenhagen nicht, aber nebendran halt auch einfach ein Areal, wo man sich gut aufhalten kann und direkt am Wasser ist. Dafür muss man nicht direkt am Wasser sein, aber dieses öffentlich Zugängliche ist ein organisatorisch-strukturelles, architektonisches Problem. Ja, wenn ich das gleich in Angriff nehme beim Neubau, dann kann ich halt einfach das Foyer im Erdgeschoss offen lassen tagsüber. Dann ist da auch mal ein Café drin. Und dadurch kann ich aber diesen Raum, der eigentlich öffentlicher Raum ist, auch für die Stadtgesellschaft tagsüber zugänglich machen. Etwas, was hier in Frankfurt einfach fehlt und was baulich auch nicht umsetzbar ist mit dem Bestand.
Also das ist auch ein starkes Argument für den Neubau der städtischen Bühnen Frankfurt, der ja auch schon beschlossen ist. Trotzdem gibt es Leute, die immer noch gerne den alten Bau der Doppelanlage sanieren und erhalten möchten, aus ökologischen Gründen, aber auch, weil das Gebäude ja den Frankfurtern ans Herz gewachsen ist, weil es auch unter Denkmalschutz steht. Was sagen andere Städte, die Erfahrungen anderer Städte über die Möglichkeit, so einen Bau aus der Nachkriegsmoderne mit all seinen Qualitäten, aber auch seiner Geschichte wirklich so zu sanieren, dass da ein funktionierendes, modernes Bühnengebäude draus wird?
Also jedes Haus ist natürlich ein bisschen anders. Frankfurt hat tatsächlich Oper, Schauspiel, Werkstätten und Verwaltung an einem Ort. Schon die Bühnen Köln haben die Werkstätten ausgelagert. Die Bühnen Köln wollten 2015 mit ihrer Sanierung fertig sein. Im Moment ist es voraussichtlich Ende 2025. Die sind noch nicht fertig. Das ist komplex, weil die heutige Technik braucht mehr Platz, als die Räume aus den 50er, 60er Jahren hergeben. Frankfurt ist 100 Jahre weiterbauen, ist nochmal ein anderer Fall. Dass das sowieso schon in sich verbacken und an den Grenzen des Weiterbauens auch statisch ist. Mannheim, auch eine Doppelanlage, also mit Schauspiel und Oper, hat auch schon lange die Werkstätten und die Verwaltung ausgelagert, sind im Prinzip nur zwei Spielhäuser. Es ist natürlich eine andere Voraussetzung, es ist weniger komplex, es ist ein Gebäude aus einem Guss und nicht von 1902, von 1950, von 1960, aus den 80ern, aus den 90ern, aus den 2010ern.
Das sind all die Jahre, in denen an der Frankfurter Doppelanlage gebaut und weitergebaut und umgebaut wurde. Jetzt ist ja für Frankfurt schon einiges beschlossen. Im Prinzip ist klar Abriss und Neubau. Es ist auch klar Neubau in der Innenstadt. Es wird über ein Grundstück der Sparkasse verhandelt für das Schauspielhaus. Die Oper könnte dann am Willy-Brandt-Platz ein neues Gebäude bekommen. Und es gibt auch schon eine Entscheidung für einen Interimsstandort, an dem die Bühnen quasi ein Ausweichquartier hätten für eine längere Zeit. Damit ist doch eigentlich alles so weit bereit, dass man einen Architekturwettbewerb starten könnte für den Neubau, oder?
Na, ich würde sagen, fast. Es ist ja so, die Verhandlungen über den Erbbaurechtsvertrag für dieses Gelände an der Neuen Mainzer Straße mit der Eigentümerin laufen noch. Dementsprechend kann man noch nicht sagen, ob das dann die schlussendliche Standortvariante wird. Die beiden anderen Standortvarianten, namens Spiegelvariante, Oper am Willy-Brandt-Platz, Schauspiel gegenüber den Wallanlagen oder Neubau-Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz mit Auslagerung der Werkstätten, sind noch die anderen zwei Optionen. Dementsprechend kann man jetzt auch noch nicht einen Architekturwettbewerb ausloben, weil wir noch nicht wissen, welche Variante, also welcher Standort genau. Also wenn jetzt die Kulturmeile kommt, dann wäre praktisch zuerst der Wettbewerb für Schauspiel, danach für die Oper und dann kann man das auch machen.
Gucken wir zum Schluss nochmal auf die Interimsspielstätte oder eine der Interimsspielstätten. Das Gutleutviertel ist relativ zentrumsnah, andererseits durch die Lage am Hauptbahnhof so ein bisschen abgeschnitten von vielem, auch verkehrstechnisch im Moment nicht so gut erreichbar. Was könnte das auch für die Entwicklung dieses Stadtteils bedeuten, wenn hier eine Bühne hinkommt und sei es auch nur für eine beschränkte Zeit oder Werkstätten oder was auch immer, also eine kulturelle Nutzung mitten in diesem Areal, wo ja auch viel Industriebrachen und sowas im Moment das Erscheinungsbild prägen.
Kultur ist ja immer gerne Pionier. Das wäre da natürlich auch eine Möglichkeit. Und es ist ja nicht so, als wäre da jetzt keine Kultur. Und das würde da nicht schon gewohnt werden. Also es ist ja schon so ein sehr interessantes Quartier mit dem Milchsackgelände, mit der Wurzelsiedlung. Also es ist nur so ein bisschen gefühlt abgeschieden, obwohl es wahnsinnig nah ist. Und soweit ich weiß, ist die Verlängerung der Straßenbahn Nummer 11 schon geplant. Das macht es natürlich dann wesentlich attraktiver für alles. Und dementsprechend gibt es einfach die Möglichkeit, mit so einem Kulturanker, dass man das Viertel neu wahrnimmt, dass es neue Sichtweisen auf das Quartier eröffnet.
Wenn wir schon über Kulturorte reden, das Deutsche Architekturmuseum ist ja auch ein wichtiger Kulturort in Frankfurt, zurzeit immer noch hier im Ostend, sozusagen im Ausweichquartier, auch ein Interimsquartier, weil am Museumsufer das Gebäude sehr umfangreich renoviert wird. Wann geht's zurück und welche Perspektiven hat das Damm dann wieder am alten Standort am Museumsufer?
Also wir lieben ja unser Interim. Das Tolle ist ja, dass man hier Bar, Ausstellung und Veranstaltungsort in einem Raum hat. Das sind ja die Vorteile, dass so ein Interim völlig neue Sichtweisen auch auf den eigenen Betrieb eröffnet. Okay, es liegt nicht so zentrumsnah. Das merken wir schon und darum freuen wir uns, wenn wir am Schaumeinkai wieder zurück sind. Also unser Plan ist, dass wir am 1. Februar das Haus neu eröffnen mit einer Party, die sich dann am 2. Februar mit einer Matinee über Stadtentwicklungsprojekte fortsetzt, einen kleinen Pecha-Kutsche. Und dass wir dann im Prinzip die ersten Ausstellungen auch schon haben am 31.01. Der Dammpreis. Ich glaube, die Woche darauf dann Die Stadt ist der Sport in erweiterter Form. Und dass wir dann im Prinzip wieder die dreigeschossige Ausstellungsflächen einfach haben mit einem richtigen Auditorium, dass wir da dann einfach wieder am Haus direkt am Museumsufer sind und natürlich viel einfacher aufzufinden sind.
Andrea Jürges, die stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums. Die Ausstellung Ganz große Oper, viel mehr Theater über Bühnenbauten im europäischen Vergleich ist bis zum 8. Dezember zu sehen im Ausweichquartier des Architekturmuseums im Frankfurter Ostend. Wenn es um neue Orte der Kultur in Frankfurt geht, dann gehört ab sofort auch das Haus der Crespo Foundation dazu. Es ist ein Geschäftshaus aus den 1950er Jahren, direkt neben dem Karmeliterkloster, das aufwendig restauriert und durch einen halb unterirdischen Open Space ergänzt wurde. An diesem Wochenende wird das Crespo-Haus eingeweiht. Elke Ottenschläger hat es sich schon angeschaut und stellt die verschiedenen Aktivitäten der Stiftung vor.
Der große Saal im Untergeschoss des neuen Crespo-Hauses sieht überhaupt gar nicht nach Keller aus. Eher wie eine helle, gläserne Werkstatt. Open Space nennt sich der Bereich. Er ist das Herzstück des neuen Stiftungsgebäudes, das nur ein paar Schritte vom Willy-Brandt-Platz entfernt liegt. Umgebaut, genau nach den Wünschen der Stiftung, berichtet Christian Mein vom Vorstand.
Früher war in dem einen Teil des Hauses ein Elektrogeschäft und das hatte im Untergeschoss einen großen Lagerraum und darüber einen Parkplatz. Wir haben diesen Lagerraum komplett entkernt, wir haben den Parkplatz abgerissen und über dem ehemaligen Lagerraum eine neue angehobene Decke installiert, die auch an der einen Ecke aufgeschwungen ist und über große Fensterflächen eben einen Einblick in das erlaubt, was wir da unten treiben.
Im Open Space kann getanzt werden, diskutiert oder auch musiziert, je nach Bedarf. Wer draußen vorbeispaziert, kann hineinschauen und wer drinnen ist, hat auch die Stadt immer vor Augen. Das ist ganz im Sinne der Stiftungsgründerin Ulrike Crespo. Denn die Crespo Foundation ist eine Stiftung für alle Frankfurter Bürgerinnen und Bürger. Ulrike Crespo war Psychologin, Fotokünstlerin und eine der Erbinnen des Kosmetikkonzerns Wella. Sie hat die Foundation im Jahr 2001 gegründet. Bevor sie 2019 starb, beauftragte sie die Stiftung, ihr Vermögen in den nächsten 20 Jahren zu verbrauchen. Und zwar für gemeinnützige Zwecke.
Wir fördern in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung und Soziales. Wir haben eigene operative Programme. Da kümmern wir uns um Stipendiatinnen, zum Beispiel junge Migrantinnen, die noch einen Bildungsabschluss anstreben. Und wir fördern andere gemeinnützige Organisationen, vor allem in den Bereichen Bildung und Soziales.
Menschen stark machen, so lautet das Stiftungsmotto. Menschen wie Fatiha Talawi, die Konditorei-Fachverkäuferin und zweifache Mutter, entschied sich 22 Jahre nach ihrem Schulabschluss noch einmal neu durchzustarten.
Vor 4 Jahren habe ich mich dann entschieden, meine Fachhochschulreife zu machen, am Abend Gymnasium. Und da war auch eine Mitschülerin und die hat mir das dann vorgeschlagen und sagte, ja, hier, das ist doch total interessant, du bist alleinerziehend und bewirb dich doch mal.
Mit Erfolg. Sie wurde in ein Programm aufgenommen, das finanzielle Unterstützung gibt und noch mehr.
Was noch viel, viel wichtiger ist als das Geld, natürlich, Geld gehört auch dazu. Aber dieses Zusammenkommen, Zusammentreffen, sich gegenseitig motivieren, ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger. Durch diese Treffen, da hat man gesehen, da waren andere Mütter mit vielleicht 3 Kindern und die haben das dann durchgezogen. Und nicht nur das, da waren auch Projekte, so Kunstprojekte, und die waren auch richtig schön. Man hat mit Künstlern zusammengearbeitet und man durfte endlich auch so kreativ werden. Das hat auch unheimlich gut getan.
Auch im künstlerischen Bereich ist die Stiftung sehr aktiv. Zum Beispiel mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte, der in diesem Jahr bereits zum 7. Mal verliehen wurde. Ein weiteres Herzensprojekt der Stiftungsgründerin, ihr Landschaftspark in Irland, Glenkeen Garden. Sie hat ihn selbst angelegt und dort künstlerische Naturfotografien gemacht. Heute werden 2-mal im Jahr Künstler dorthin eingeladen im Rahmen eines Förderprogramms der Stiftung. Jetzt zur Eröffnung des neuen Crespo-Hauses in Frankfurt haben einige der Glenkeen Garden Künstler ihre Werke mitgebracht. Die Bilder, Installationen und Objekte sind im Open Space Bereich in einer Ausstellung zu sehen. Auch mit dabei ein Objekt eines Offenbacher Künstlerduos, zu dem auch Caroline Liebel zählt.
Wir haben uns viel mit Kunststoff auseinandergesetzt, vor allem dem Recycling. Und da hat sich Glenkeen Garden sehr angeboten, da die in diesem Landschaftspark sehr große Komposthaufen haben.
Und dort konnten die Künstler ausführlich experimentieren mit Kunststoff, der mit der Zeit verrottet. Das wiederum brachte sie auf die Idee, ein Kunstwerk aus Plastik zu erschaffen, das wie eine Pflanze auch zerfällt.
Das ist eine Kunststoffpflanze, die sich zersetzt während der Ausstellung. Also vom Anfang einer Skulptur bis zum Ende eines farblosen Materials.
Wie eine Alge glänzt die Plastikpflanze, die gerade im Open Space Bereich ausgestellt ist. Doch schon bald wird Lauge hinzugegossen und der Zerfall beginnt. Bis zum letzten Ausstellungstag am 26. Januar wird von dem Kunstwerk wohl kaum noch etwas übrig sein.
Elke Ottenschläger über die Crespo Foundation, ihre sozialen und kulturellen Aktivitäten und das neue Crespo Haus in Frankfurt, das an diesem Wochenende eröffnet wird. Und wir kehren nochmal zurück auf die Theaterbühne, diesmal in Marburg. Beim dortigen Hessischen Landestheater hat vor 6 Jahren eine weibliche Doppelspitze die Intendanz übernommen. Und jetzt wurde das Haus mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet in der Kategorie Stadttheater und Landesbühnen. Eva Rösler war für uns dort und hat die beiden Intendantinnen gefragt, was denn die Auszeichnung für ihr Haus bedeutet.
Wir liefern uns einen Kampf mit den ehrenlosen Feinden.
Diese Szene stammt aus dem Stück Johanna, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Es geht darum, wie sehr wir selber bereit wären, mit Waffen zu kämpfen, in einen Krieg zu ziehen, wie das passieren kann.
Wir jagen sie wie ein Herr der Länder vor uns her.
Und da wären wir auch schon mittendrin. Demokratie stärken, das Publikum treffen mit unangenehmen Fragen. Das haben sich die beiden Intendantinnen nun seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Carola, unser Leichtweiß.
Natürlich sind wir davon überzeugt, dass wir ein Ort der Demokratie sind. Das versuchen wir in all unseren Formaten Menschen einzuladen. Ob sie in Neustadt wohnen, ob sie im Südviertel in Marburg wohnen oder auf dem Richtsberg wohnen. Diese Einladung gelingt nicht immer, aber da sind wir dran. Und deswegen würde ich sagen, ja, Theater ist ein Ort der Demokratie und wir tun alles, diese wunderbare Form des Zusammenlebens zu bewahren.
Bei so viel Herzblut und Anspruch kommt der Theaterpreis des Bundes für Carola unser Leichtweiß natürlich gerade recht.
Es ist eine unglaubliche Ehre, das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Das Tolle ist, dass unser ganzes Haus gesehen wird. Also es geht ja nicht um Einzelleistungen, sondern wirklich unser gesamtes Haus kriegt diesen Preis. Ja, man guckt nach Marburg, man guckt nach Hessen. Das macht uns schon sehr stolz.
Aber nicht nur für die inhaltliche Ausrichtung hat das Hessische Landestheater Marburg den Preis und die 100.000 Euro bekommen. Auch für die weibliche Doppelspitze. Absolut ungewöhnlich in der Theaterlandschaft. 2 Intendantinnen. Noch dazu legen Carola unser Leichtweiß und Eva Lange total viel Wert auf Diversität. Sei es die Nationalität im Ensemble, die eigenen persönlichen Orientierungen oder eben auch die Stücke.
Die Freiheit zu sein und zwar anders als die anderen.
Und nochmal mehr besonders am Landestheater. Das Landestheater spielt quasi überall und für jede Altersklasse, auch außer Haus. Zum Beispiel im Klassenraum. Aktuell mit der Eigenproduktion Ändern Leben. Malala Yousafzai und Sophie Scholl.
Freiheit anders leben. Das Ändern Leben.
Darauf ist Eva Lange besonders stolz.
Wir sind Profis für den ländlichen Raum. Und unsere SpielerInnen, meiner Ansicht nach, die hochprofessionellsten, weil sie sich auf alle Orte sehr schnell einstellen, mit allen Publika wunderbar in den Kontakt treten können. LandesbühnenschauspielerInnen zu sein, ist das Größte, was man als Schauspielerin erreichen kann.
So groß die schauspielerische Leistung sein mag, in finanzieller Sicht ist das Hessische Landestheater in Marburg gegenüber einem Staatstheater, zum Beispiel wie in Wiesbaden, weit unterlegen. Hier steht ein ca. 5 Millionen Euro Budget gegen ein roundabout 30 Millionen Euro Budget. Umso schöner also die 100.000 Euro Preisgeld. Und doch sind sie am Ende vielleicht trotzdem nur der Tropfen auf dem heißen Stein.
Eva Rösler berichtete über das Hessische Landestheater in Marburg, das jetzt mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet wurde. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.